Ich freue mich, dass ihr alle so viel miteinander zu sprechen habt und den Raum nutzt und freue mich jetzt noch viel mehr, den offiziell zumindest letzten Teil unseres wunderschönen Tages hier ankündigen zu dürfen. Und zwar Henrike und Susanne werden den Podcast von Teach First nach der großen Pause heute hierher in die Freie Alternativschule bringen und mit euch gemeinsam über das Thema New Work diskutieren. Und ich bin sehr gespannt und genau, gebe an euch beide ab und wünsche euch viel Spaß.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank erstmal, dass wir hier sitzen können. Wir haben gerade noch, ihr habt gesehen, wir haben noch gefrickelt, wir haben noch geguckt. Technik, ich war hier irgendwie vor anderthalb Wochen schon und habe alles ausprobiert, weil wir haben hier zwar eine tolle Tontechnik von der Schule her. Ihr habt es vielleicht gerade bei Mona und Tom gesehen, die haben auch wunderbares Equipment dabei. Ich war richtig neidisch auf eure Mikros, sie waren großartig. Und dann frickelt man hier an der Schule rum und probiert erstmal einiges aus und dann funktioniert alles und dann kommt der große Tag und man merkt, oh, das Feedback ist ein bisschen zu krass. Wo kommt denn das jetzt her? Aber wir haben das super hingekriegt und wundert euch nicht, wenn es zwischendurch doch mal irgendwie noch mal eine kurze Technikpause gibt. Wir machen das alles live und wollen natürlich, dass das auch am Ende noch nachgehört werden kann und die, die nicht da waren, auch genauso viel Spaß haben, als wären sie dabei gewesen. Das heißt, wenn Tobi zwischendurch mal die Hand hebt und ich hoffe, ich sehe sie dann, wahrscheinlich wischt er dann so an der Seite rum, dann machen wir, oh, das ist auch gut. Dann, wenn er die Hand auf meine Schulter legt, dann weiß ich, okay, es gibt wohl ein kleines Technikproblem, wundert euch nicht, dann fixen wir das kurz, gehen aber direkt wieder ins Gespräch rein. Hier machen wir den smoothen Start, weil wir nämlich jetzt einen Live-Podcast haben. Neben mir sitzt Henrike Haase von dem wunderbaren Alumni-Podcast nach der großen Pause. Und ich freue mich, dass wir hier zu zweit sitzen.
Genau, auch von mir nochmal hallo und schön, dass ihr da seid. Und einen riesengroßen Dank an Susanne, die sich hier um die Technik und alles so wunderbar gekümmert hat. Normalerweise, muss ich auch sagen, sitze ich eher im kleinen Abstellkämmerlein bei mir zu Hause und habe nicht so ein großes Publikum vor mir. Von daher freue ich mich, bin total aufgeregt, was die nächste Stunde hier so bringen mag, weil wir möchten uns heute beschäftigen mit dem Thema New Work. Heute ist ja alles out of space, die schöne neue Arbeitswelt. Und wir würden aber erstmal ganz gerne uns vorstellen und euch dann mit ins Boot holen, weil es soll heute nämlich ganz partizipativ werden und wir wollen hier nicht alleine sprechen, sondern zusammen mit euch.
Ihr seht ja, da sind auch zwei Plätze frei. Die, die sich das jetzt nachträglich anhören, kriegen mit. Hier ist es lebendig, draußen spielen die Leute, es ist wunderschönes Wetter. Wir haben einen wunderschönen Septembertag erwischt. Und hier darf auch gerne gegessen, getrunken, geklappert werden. Alles, was ihr braucht, um euch gemütlich zu fühlen, weil dafür ist der Raum heute gedacht. Und das ist auch schön, wenn man das hören kann, weil dann hat man gleich so ein bisschen das Gefühl, man sitzt mittendrin. Wollen wir uns erst vorstellen und dann sagen, was wir uns Spannendes überlegt haben?
Das machen wir so. Susanne, vielleicht würdest du dich nochmal vorstellen und erzählen, was machst du eigentlich, wenn du nicht hier gerade sitzt und den Summit mit organisierst und hier mit mir jetzt podcastest?
Dann bin ich freiberuflich unterwegs, tatsächlich unterschiedlich an Schulen, aber auch an Unternehmen. Ich bin als Moderatorin auf Filmfestivals unterwegs. Das heißt, ich darf ganz, ganz früh schon Filme sehen, die dann zwei Jahre später in die Kinos kommen und darf dort mit den Filmschaffenden sprechen. Und das ist auch so ein bisschen, wo die Leidenschaft fürs Sprechen und auch für den Podcast herkommt, nämlich, dass ich selber einen Podcast habe, den Indie Film Talk, wo wir mit Filmschaffenden darüber sprechen, was ist bei ihren Projekten gut gelaufen, aber was gab es vielleicht auch für Herausforderungen oder wo ist man auch mal gescheitert, weil gerade die Filmwelt ist so eine Welt, wo man nicht so gerne über Missglücke spricht oder auch über Stolpersteine. Und da bieten wir im Indie-Film-Talk zusammen mit meinem Kollegen Eugene Jahr eben die Möglichkeit, genau das zu tun, dazwischen zu sprechen, was dazwischen passiert und nicht nur die großen Preise und auf den Festivals, auf denen man unterwegs ist, sondern da gibt es auch viel, was nicht so gut funktioniert und andere können davon aber lernen. Henrike, wie ist das bei dir? Du hast ja eben auch den Podcast. Wenn du nicht den Podcast machst nach der großen Pause und mit Alumnis sprichst, was machst du dann?
Ich arbeite tatsächlich seit einem Jahr in der Logistik, also mache was ganz anderes irgendwie und arbeite da in so einem Innovationslab und kümmere mich darum, wie kann man Logistik nachhaltig und digital gestalten, denn wir alle sind auf Logistik angewiesen, machen das und bin da in einem kleinen agilen Team. Meine Berufsbezeichnung lautet agile Mitexperimentiererin. Das sind so Begrifflichkeiten, über die wir heute bestimmt nochmal auch stolpern werden. Und genau, ich mache jetzt seit 2020 den Alumni-Podcast. Der ist tatsächlich auf einem Summit entstanden, 2019 in Berlin, als wir diskutiert haben, wie können wir es eigentlich schaffen, dass die Teach First Community weiter zusammenwächst, dass es Verbindungspunkte gibt, dass wir voneinander wissen, voneinander lernen, auch wenn wir uns alle nicht oft sehen. Und da ist die Idee entstanden, vielleicht mal so ein Format auszuprobieren. Und das läuft jetzt seit, ja, ich glaube, Juni 2020. Und bisher hat es sich so ganz gut gehalten und freue mich total, aber dass wir jetzt heute diese Sonderfolge machen können und ja, Susanne, vielleicht magst du erzählen, was wir heute vorhaben mit euch.
Ich steige mal nochmal an den Punkt ein, als wir das erste Mal miteinander telefoniert hatten. Ja, ich hatte Henrike geschrieben, weil ich dachte, ach, das wäre doch schön, wenn man zusammenkommt und gemeinsam eine Folge macht. Und dann haben wir überlegt, okay, was wäre dann aber ein dankbares Thema für den Summit? Was ist denn gerade was, was alle so ein bisschen anspricht? Was passt aber auch zu dem Out of Space oder auch einen Blick in die Zukunft geben? Und du hattest genau nämlich von deinem Job erzählt und auch, ja, also ich sag's jetzt mal salopp, New Work, alle versuchen irgendwie modern Sachen in den Arbeitsalltag mit einzupflegen. Das kann man vielleicht machen auf den Ebenen, wo viel kreative Arbeit benötigt wird. Aber wie ist es denn zum Beispiel mit den Leuten, die die Pakete ausstellen, die total prekäre Arbeitssituationen haben und wo New Work, wo wir gleich noch überhaupt darauf eingehen werden, was das bedeutet, eigentlich gar nicht gelebt werden kann oder noch nicht gelebt werden kann, weil das einfach ja dafür viel zu starre Strukturen sind. Und dann kamen wir immer mehr darauf, dass es doch gut wäre, genau das zu nehmen. Also es begegnet uns doch an einigen Ecken und Enden. Vielleicht weiß man bisher noch gar nicht, dass man dem schon begegnet ist und was da drin steckt und ob das nicht letztlich mehr ein Schein ist oder wirklich was, was wir als Chance auch mit in den Arbeitsalltag nehmen können.
Genau, und wir haben auch tatsächlich uns da viele Gedanken zugemacht und haben dann auch überlegt, wie ziehen wir es auf, wen nehmen wir mit in die Runde. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, vielleicht ist es schön, es so zu machen, dass wir euch einfach alle mitnehmen. Ihr alle, die ihr hier seid, den Raum einfach für alle zu öffnen, weil wir das Gefühl haben, dass ihr bestimmt alle Anknüpfungspunkte, Ideen, Gedanken dazu habt. Und deshalb möchten wir euch einladen, diese Plätze hier einzunehmen. Wir haben unterschiedliche Fragen an euch, die wir mitgebracht haben, Gedanken, an denen wir rumdenken möchten. Vielleicht ein paar Thesen in den Raum werfen und dazu in den Dialog gehen.
Wir sind keine Expertinnen in dem Bereich, aber natürlich haben wir so einiges angelesen in den letzten Wochen und wir sind der Meinung, dass hier auch einfach ein großes kollektives Gedächtnis sitzt und freue mich auf den Input, den ihr gebt. Genau, wir werden die Fishbowl nutzen, die zwei Plätze, die hier sind. Ihr könnt jederzeit rein und rauskommen und wir steigen erstmal so ein bisschen ein, euch abzuholen. Was hat es denn jetzt mit New Work auf sich? Was ist denn damit gemeint? Was hast du da für eine Definition zugefunden?
Genau, also New Work, wenn man das so googelt oder wenn man fragt, das ist ein total allumfassendes, es ist ein sehr individuelles Konzept. Wenn man in den Duden guckt, dann steht da, das ist die Gesamtheit der modernen und flexiblen Form der Arbeit beziehungsweise der Arbeitsorganisation. Das heißt, alles, was sich auch mit zunehmender Digitalisierung verändert. Und ursprünglich kommt dieses Konzept oder der Begriff New Work von dem Kulturanthropologen Frithjof Bergmann schon in den 70er Jahren. Und der hatte da einen sehr radikalen Ansatz. Der wollte nämlich, dass Arbeit komplett neu gedacht wird. Also der wollte, dass Arbeit von der Knechtschaft der Lohnarbeit befreit wird. Und das heißt, ihm ging es darum, wie kann man es schaffen, dass man einfach mehr gesellschaftliche Partizipation lebt. Das heißt, es gibt zentrale Werte im New Work, die da sind Teilhabe, Freiheit und Selbstständigkeit, die sich eben in unterschiedlichen Facetten äußern. Und es gibt so vier Stoßrichtungen, kann man sagen, woran man das sieht. Das sind zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, das ist ein agiles, selbstbestimmtes Arbeiten, das sind flache Hierarchien und auch ein selbstbestimmtes Arbeiten. Das heißt, es bedeutet eigentlich, dass man einer Arbeit nachgeht, die man wirklich, wirklich machen möchte und für die man das Geld bekommt, was einem das Leben eben auch finanziert. So würde ich es jetzt mal ganz grob skizzieren. Es zeichnet sich noch durch unterschiedliche Methodiken aus, wie beispielsweise Scrum oder Design Thinking. Und genau, das ist das, was ich euch gerne jetzt zum Abholen schon mal mit auf den Weg geben würde.
Ich habe den Begriff tatsächlich jetzt erst in den letzten Wochen für mich entdeckt und ich würde wirklich sagen, vor 8 Wochen war mir das nicht so klar, was das sein soll oder dass es das gibt und dass es tatsächlich an vielen Ecken und Enden ich das schon mache. Vielleicht könnt ihr ja auch schon mal für euch so überlegen, ich stelle die Frage gleich nochmal, aber wo schon so einige Sachen aufgeploppt sind, wo ihr sagt, ah ja, ach so, so Partizipation und so im Arbeitsalltag oder Scrum-Meetings auch schon mal gehört, auch schon mal mitgekriegt. Coworking Space ist ja auch zum Beispiel etwas, wo wir immer mehr mitkriegen, klar auch die Pandemie, auch Corona hat das vielleicht so ein bisschen mitbedingt, dass man sich einerseits Arbeitsraum teilt, weil wir vorher viel einfach remote jetzt gearbeitet haben und dann kommt man in nicht mehr an den eigenen Arbeitsplatz zurück, sondern viel mehr haben auch Unternehmen angefangen zu sagen, wir splitten das, wir machen mehr Homeoffice möglich und gleichzeitig weniger Arbeitsplätze vor Ort. Und dass auch New Work letztlich nicht ein Programm ist, sondern mehr ein Prozess, wo man langsam hingeführt werden kann. Also es ist nicht so, okay, wir machen das jetzt alle, sondern es gibt so kleine Elemente, die man durchaus einfließen lassen kann oder wo ich glaube, dass die uns auch schon begegnet sind. Deswegen würde ich direkt die Frage an euch geben, nehmt euch doch mal kurz eine Minute für euch Zeit zu überlegen, wo ist euch das schon im Alltag begegnet, wo lebt ihr das vielleicht auch schon? Und wir wären ja nicht bei Teach First, wenn wir nicht so ein bisschen Think Pair Share machen würden. Ich möchte euch gerne einladen, dass ihr für euch kurz mal nachdenkt und dann nach circa einer Minute in den Austausch geht mit einem Nachbarn oder Nachbarin. Und dann seid ihr auch gerne herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Nehmt euch einen Moment.
Dankeschön. Das klang auf jeden Fall nach vielen Gesprächen.
Und nach viel Impuls, den ihr habt und dafür sind genau diese beiden Plätze da. Ja, da war auf jeden Fall total viel Impuls drin und wir machen gerne nochmal so die beiden Spotlights an auf die beiden Plätze. Und wenn du dich eingeladen fühlst, genau von dem, was ihr gerade zu zweit geteilt habt, hier vorne zu teilen, komm gerne nach vorne. Hi!
Hallo!
Ich grüße euch. Ich bin der Michael, für die das nicht kennen, 2019er Fellow und jetzt auch Projektmanager in Berlin. Ich koordiniere das Projekt für Verfassungsschüler in die Region.
Magst du sagen, was bei euch gerade so Thema war? Über was habt ihr euch unterhalten oder was hast du da gerade rausgenommen?
Ja, auf jeden Fall sind wir erstmal bei dem Begriff angefangen und der Begriff an sich war mir vor heute eigentlich überhaupt nicht bekannt, aber ich kenne natürlich diese Bewegung. Ich sehe, was Arbeitskultur angeht, viele Fortschritte, was man da anerkennen kann. Flache Hierarchien, die Möglichkeit in, sagen wir, agilen Strukturen zu arbeiten, die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, die Möglichkeit, remote zu arbeiten. Die sind alle so richtig tolle Fortschritte, die wir in letzter Zeit, wenigstens seitdem ich dann regelmäßig auf dem Arbeitsmarkt bin, dann, dass ich auf jeden Fall genießen konnte. Aber was mir ein bisschen fehlt in dem ganzen Konzept, also wie Menschen dann tatsächlich richtig motiviert sind, eigene Verantwortung zu übernehmen, sich selbst zu engagieren, sich selbst zu organisieren, ist eine gewisse Besitz von dem, was die eigentlich tun. Also wir muss, wenn es darum geht, also ich schließe mich an, was du vorher gesagt hast, uns von der Lohnknechtschaft zu trennen, oder die, dann muss es, wie ich das einschätze, mit einem gewissen Anteil in dem eigenen Unternehmen Hand in Hand zusammengehen, was zu bedeuten hat, dass Firmen nicht nur Gesellschafter oder Menschen gehören, die Geld reingesteckt haben, um diese Firma dann auf den Bein zu stellen, sondern die Mitarbeiter selber. Wenn die einen gewissen Prozentsatz bei, was weiß ich, bei der Einstellung dann einfach bekommen, dass am Ende des Jahres ausgeschüttelt wird, dann haben die ein Eigeninteresse, täglich richtig am Ball zu bleiben. Dann möchte man von alleine da so richtig gut arbeiten. Man möchte, dass alles gut läuft. Man möchte so wenig verschwenden wie möglich. Man möchte nachhaltig arbeiten. Man möchte, dass die Arbeitskultur gut ist, weil man dann dran wortwörtlich beteiligt ist.
Also ein richtiges Ownership quasi zu haben.
Und bis das irgendwie angepackt wird, kann ich, also ich denke, dass das einfach nur bedingt geändert werden kann. Da arbeiten wir an Arbeitsverhältnisse, aber die Grundbausteine vom Dienstherr und Arbeitnehmer bleibt dasselbe. Meine Schwester arbeitet für eine Architekturfirma in London. Und der Architekt da ist relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Gebäude kennt, aber er hat den Shard gemacht, also in London. Und dann irgendwann hat er gesagt, ach, diese ganze so steife Architekturwelt ist mir einfach, ich kann das nicht mehr. Er hat seine eigene Firma gegründet und meinte, ich stecke das Geld rein und jeder, den wir einstellen, kriegt einen Anteil davon. Und die organisieren sich selbst, die haben gewisse Gremien, die selbst nach ihren eigenen selbstgeschriebenen Satzungen gegründet haben, die treffen sich regelmäßig. Sie sind das Unternehmen und machen selber die Entscheidungen und tragen selber die Verantwortung. Das ist in guten Jahren natürlich richtig geil. Dann der Hauptgewinn wird ja an allen ausgeschüttelt und dann sowas wie Corona kommt. Und sieht man, es gibt ja auch da, es ist nicht nur Vorteil, weil wenn ein gewissen Prozent von dem Arbeitslohn tatsächlich eine Gewinnausschüttung ist, dann, wenn es im gesamten Unternehmen nicht so gut geht, merken alle das sofort. Aber dann sind die auf jeden Fall richtig motiviert, irgendwas dagegen zu tun. Also ich sehe eigentlich da hauptsächlich Vorteile.
Was ich da auch draus höre von dem, was du gerade auch erzählst, also ich merke, dich bewegt das Thema total. Und wenn auch hier diese verschiedenen Gespräche untereinander stattfinden, habe ich das Gefühl, dass was am meisten fehlt, ist wirklich der Blick nach außen, also zu gucken, was gibt es in anderen Ländern für Best-Practice-Beispiele und auch wirklich Vorbilder, die gesagt haben, wir machen das jetzt einfach so und damit auch wirklich erfolgreich waren und auch wirklich einen guten Weg gefunden haben, das umzusetzen, was in den 70er Jahren in dieser New Work Definition auch schon drin steckte und dass wir aber immer noch zu sehr uns selbst als Genie zeichnen und sagen, nee, wenn, dann müssen wir das schon alleine hinkriegen und der Blick nach außen häufig nicht so stattfindet. Also ich weiß nicht, was bei euch gerade auch im Kopf stattfindet, wenn ihr das hier hört und was ihr dazu denkt. Ich sehe schon, Eva hat sich mit dazu gesetzt und hat auf jeden Fall auch einige Gedanken dazu.
Ja, hallo, ich bin Eva Maria. Ich beschäftige mich seit 3 Jahren total intensiv mit New Work und ich könnte jetzt so viel darüber reden.
Bitte! Oh.
Genau, 2 Bücher, die ich heute auch mitgebracht habe, die da liegen. Das eine ist Reinventing Organizations von Frederic Laloux und das andere ist New Work Needs Inner Work von Joanna Breidenbach, die Better Place gegründet hat. Und die haben auch versucht, dieses Unternehmen so umzustellen, dass jetzt irgendwie alle MitarbeiterInnen da beteiligt sind und man einfach flache Hierarchien hat und diese Dinge. Also die haben die Struktur umgestellt und haben dann irgendwann festgestellt, irgendwie klappt das alles nicht. Und haben dann festgestellt, aha, es braucht auch innere Arbeit. Und da muss ich einfach, oder wenn sich die Struktur ändert, muss sich auch die Innenwelt ändern. Das heißt, die Innenwelt des Einzelnen, aber auch die Kultur des Miteinanders. Und das ist das, was mich total interessiert und wo ich auch beteiligt bin, Kurse zu geben, wie man beispielsweise Meetings haben kann, wo alle rauskommen und sagen so, boah, was wir heute geschaffen haben, es hat so viel Spaß gemacht und oh, ich fühle mich jetzt auch viel entspannter als vorher. Also es ist sehr spannend, was da alles möglich ist. Genau, mal kurz so.
Gerade das Thema flache Hierarchien ist ja häufig was so das erste Buzzword ist, wenn man über New Work oder modernes Arbeiten spricht, wo es immer diese Gegenüberstellung gibt, wie wir haben die hohen Hierarchien, wir haben die flachen Hierarchien. Heißt Hierarchien, dass da trotzdem noch Verantwortungen, dass es gewisse Verantwortungsfelder gibt, oder wo unterscheidet sich das und inwiefern kann da auch ein gewisses Machtgefälle wirklich ausgeschaltet werden, oder sind wir dann doch wieder bei der Frage, okay, wenn alle das Sagen haben, dann hat am Ende auch keiner Schuld, wenn was schief geht, oder wie geht man damit um? Was hast du da auch aus den Büchern vielleicht gerade für dich rausgezogen, was auch Better Place angeht und diese flachen Hierarchien? Dort ist ja häufig eben so die Frage, okay, wie kriegen wir das hin, ohne dass irgendwas auf der Strecke verloren geht an Aufgaben oder an Verantwortungsbereichen?
Man arbeitet dann mit Kompetenzhierarchien. Also es gibt schon Hierarchien, aber die orientieren sich daran, wer wirklich etwas am besten kann. Oder wer eben in eine neue Aufgabe hineinwachsen will, wird unterstützt von Menschen, in diese Aufgabe hineinzuwachsen. Und dazu ist natürlich auch ein extrem hohes Vertrauen im Team notwendig, dass man sich auch sagen kann, so, also ich sehe dich gerade als am besten geeignet. In der Soziokratie gibt es da beispielsweise offene Wahlen, wenn Posten besetzt werden, dass sich Menschen zur Wahl stellen können oder nominiert werden können. Und dann wird offen abgestimmt und gesagt, ich glaube, ich sehe dich da in dieser Position genau gut. Und so kriegt man auch sehr viel Feedback über die Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen.
Ja.
Und dazu muss einfach ein extrem hohes Vertrauen erstmal im Team sein, damit man sich so zeigen kann. Und dazu ist einfach erstmal der Schlüssel, total viel an der Beziehungskultur zu arbeiten und das als krasses Fundament zu nehmen, und darauf kann ganz viel anderes wachsen. Aber ich sehe das häufig, dass irgendwie New Work irgendwie umgesetzt wird, einfach nur eine Struktur irgendwo draufgepackt, und die Menschen sind nicht bereit dazu. Also es muss auch diesen warmen Boden geben, in dem wir unter reinwachsen können, in diese neuen Strukturen, die erstmal auch überfordernd sind, und genau.
Also es ist eigentlich ganz viel Mindset-Arbeit, die man sozusagen gemeinsam machen muss, weil es ja ein komplettes Umdenken ist, ne? Und nicht einfach nur anders zu arbeiten, sondern die Einstellung zum Arbeiten neu zu reflektieren.
Ja, Mindset, es gehört viel dazu. Also Achtsamkeit und Körperarbeit ist zum Beispiel auch voll der große Teil, den wir immer wieder haben, und auch Traumaarbeit, weil wir da auch an ganz tiefe Bindungstraumata immer kommen. Also es ist eine sehr spannende und tiefe Arbeit, wenn man sich wirklich richtig drauf einlässt, dann ist es ein sehr großes Abenteuer, so in diese Art von, ich würde mal, evolutionärem Paradigma reinzugehen.
Ihr dürft gerne natürlich auch jederzeit, wenn ihr das Gefühl habt, also ihr dürft so lange da sitzen bleiben, wie ihr wollt. Vielleicht, wenn es auch den Bedarf von außen gibt, sich mit dazuzusetzen, ein Handzeichen zu geben, dass die das vielleicht mitkriegen, dass man dann elegant wechseln kann. Also fühlt euch eingeladen, nach vorne zu kommen und euch auch den Platz mit einem seichten Handzeichen zu signalisieren. Ich finde gerade, wenn es um das Thema innere Arbeit geht, oder auch, du sagtest so schön, ja, dann nehmen wir das New Work und stülpen das einfach über, aber die jeweiligen Menschen, die da drin sind gar nicht bereit. Und ich musste da gleichzeitig auch daran denken, ab welcher Gruppengröße wird es vielleicht auch schwierig? Oder wie viele Menschen dürfen in so einem Bereich arbeiten, und ab wann wird es vielleicht auch schwer zu sagen, dass man New Work wirklich so umsetzen kann, um auch mit dieser inneren Haltung daran zu gehen oder eben auch die jeweilige Achtsamkeitsarbeit zu gewährleisten oder diesen warmen Boden, hast du gesagt, diesen warmen Boden zu etablieren, ob sich das nicht auch ab einer bestimmten Größe verliert oder auch gar nicht mehr möglich ist umzusetzen. Das ist eine Frage, die ich mir stelle.
Jo, hi, ich bin der Simeon, ich bin 18er Alumnus, und die Frage ist sehr leicht zu beantworten, weil der Herr Laloux in seinem Buch die Firma Buitzorg beschreibt, das ist ein Krankenpflegedienst in den Niederlanden. Und die waren vorher kurz vorm Kollaps, bevor sie sozusagen für sich das New Work eingeführt haben. Beziehungsweise wurden die irgendwie, waren kurz vor der Übernahme etc. Also war sehr, sehr schwierig. Und das war eine sehr, sehr, sehr große Firma mit sehr, sehr vielen Angestellten. Ich weiß gar nicht genau, wie viele gerade. Und also ein zentrales Merkmal für New Work ist eigentlich meistens Dezentralität, weil es halt selbstgesteuert funktionieren soll, damit jeder sich Kompetenzhierarchie basiert, einbringen kann, wie er es am besten vermag. Und das stellt natürlich auch zufrieden etc. pp. Das ist irgendwie allen nachvollziehbar. Und da war es dann so, dass die Teams bei Butzeug erstmal klein waren natürlich. Und die haben sich selber abgesprochen, welche Einzugsbereiche haben sie sozusagen. Und dann haben sie angefangen, die Mitarbeitenden zu fragen, was wäre denn für euch das Wichtigste, was ihr in eurer Arbeit tun wollt? Und haben sie gesagt, wir hätten gern mehr Zeit mit den alten Menschen, die wir zu Hause pflegen. Und dann ist das Erste, was ein Bootzeugmitarbeiter heute lernt, wenn er anfängt in einem Team, dass er sich und der Person, die da ist, einen Tee oder einen Kaffee macht und sich eine halbe Stunde mit der Person hinsetzt und Zeit nimmt zum Reden. Und es gibt da mehrere große Studien dazu, dass sich halt schon alleine dadurch die Gesundheit der Menschen massiv verbessert hat im Vergleich zu vorher. Das heißt, es sind nicht nur die Menschen, die in den Teams arbeiten, die jetzt viel zufriedenstellender arbeiten können. Ich meine, wenn du heute in Deutschland eine Krankenschwester fragst, was sie sich wünscht, dann ist es sehr häufig die Antwort, ich würde gerne mehr Zeit mit den Patientinnen haben. Aber, und genau, es ist halt nicht nur für die sehr, sehr zufriedenstellend, die Arbeit, sondern eben auch für die Empfängerinnen der Dienstleistung.
Magst du vielleicht nochmal erzählen, wo dir New Work begegnet, weil du ja anscheinend dich damit auch schon mehr befasst hast. So habe ich das jetzt zwischen den Zeilen gehört.
Ja, ich bin beim Thema Alumnus-Podcast natürlich sehr spannend. Ich bin durch einen anderen Fellow auf das ganze Thema aufmerksam geworden, Tore Wilkins. Und mit dem habe ich mich da sehr intensiv beschäftigt. Und mit New Work bin ich dann im Schulkontext nicht in Berührung gekommen, muss ich sagen. Und habe mich da sehr stark immer wieder gestoßen und gerieben und gedacht, Mensch, das könnte alles so viel schöner sein. Und wer heute Morgen im Workshop von Margret Rassfeld war, der hat natürlich auch die Bedürfnispyramide kennengelernt und der hat gehört, dass ein Mensch eingebunden sein will und autonom sein will und teilhaben will. Und das haben wir gerade schon angeschnitten, das sind die Grundbedürfnisse, die jeder Mensch erfüllt haben will, ob in der Schule oder auf der Arbeit. Und ich glaube, die bisherigen Strukturen, in denen wir arbeiten, in denen wir Arbeit organisiert haben, erfüllen das einfach nicht mehr. Und Gott sei Dank, durch Digitalisierung und Globalisierung stehen wir auch vor Herausforderungen, die diese Institutionen gar nicht mehr leisten können, weil diese Hierarchien einfach viel zu träge funktionieren. Und ja, meine feste Überzeugung ist es, dass wir diese Grundbedürfnisse viel besser erfüllen können und gleichzeitig auf die Anforderungen unserer Welt viel besser reagieren können. Jetzt habe ich aber die Frage noch nicht endgültig beantwortet, tut mir leid. Ja, dann bin ich natürlich bei Teach First angefangen zu arbeiten und also im Team und habe dort im Grunde meine Arbeitsaufgabe selber ausfüllen können. Ich hatte ein klares Thema, Berufsorientierung in der Grundschule, und das Thema gab es so noch nicht. Also habe ich erstmal sagen dürfen, hey, ich brauche erstmal 2 Monate, mich da einzulesen in das Thema. Und das durfte ich tun. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und dann habe ich das gesamte Netzwerk so aufgebaut, dass die Personen, die da mitgearbeitet haben, jeweils vor Ort geguckt haben, was kann ich tun, und auch die Institutionen, mit denen wir kooperiert haben und so weiter, habe ich versucht, das selber, was ich bekomme, auch da weiterzugeben. Das ist eine gute Erfahrung. Eine weniger gute Erfahrung zum Beispiel war auch die, als ich als Leiter von der Werkstatt direkt nach meinem Fellow-Einsatz angefangen habe, dass da auch die Idee war, irgendwo mit New Work zu arbeiten, aber es wirkte dort sehr aufgesetzt, einfach um dieses neue Phänomen mitzuverfolgen, um auch so hip zu sein. Aber was sowohl die Geschäftsführung als auch viele Menschen in der Firma dabei ignoriert haben, oder kommen wir zu der inneren Arbeit, ist, dass es dafür halt notwendig sein kann, geliebte Strukturen loszulassen und geliebte Verhaltensweisen. Und das war einfach nachher nicht so, war ich da nicht in der Position, das irgendwo einzubringen. Das war tatsächlich sehr, sehr schwierig, da eine Transformation mitzugestalten.
Ich finde es interessant, dass du zum einen auch die Schule genannt hast als Ort, wo es ja New Work nicht so wirklich gibt oder noch nicht so wirklich gibt. Wir sind hier an der Freien Alternativen Schule in Dresden, die auch ein bisschen anders arbeitet, als es die anderen Schulen in Dresden tun. Hier haben wir alle Klassen von 1. bis, ich gucke Olli an, 10. Klasse unter einem Dach. Das heißt, die haben total viel Interaktion miteinander, was, auch wenn ich jetzt diesen Begriff gerade erst neu für mich entdecke, ich mir auch vorstellen kann, dass das unter diesen Hut von New Work sehr gut passt, dass man eben sich da auch gegenseitig bereichert. Und gleichzeitig frage ich mich, warum, ich sehe aber, Eva wollte darauf erstmal antworten. Bitte, Eva.
Ja, ich arbeite bei der Lernkulturzeitakademie. Das ist ein Unternehmen, da geht es um transformatives Lernen für Pädagoginnen. Und wir bilden auch Menschen zum integralen Schulentwickler aus. Und zwar auch auf der Basis von dem, was in Frederic Laloux' Buch steht. Und insofern, Gott, ich weiß, ich habe gerade deine Frage gar nicht richtig gehört, weil ich so aufgeregt war, jetzt diese Antwort zu geben.
Aber du hattest auf jeden Fall einen Impuls zu etwas, was ich gesagt habe. Also wolltest du darauf eingehen?
Ja, dass es das auf jeden Fall gibt in Schule. Ja.
Es wird schon gemacht, aber es ist noch vielleicht noch nicht so omnipräsent.
Ja, und es gibt viele Schulen auch in Deutschland, die nach New Work-Prinzip auch funktionieren. Also zum Beispiel die ESBZ in Berlin oder die kleine Dorfschule Lassana Winkel oben an der Ostsee. Also
weißt du, was die machen? Hast du da so ein, zwei Beispiele, was da genau anders funktioniert im Alltag?
Ja, zum Beispiel die Dorfschule Lassana Winkel, das ist eine demokratische Schule. Da gibt es Arbeitskreise, da sind auch Kinder drin. Also für jeden Bereich, der diese Schule eigentlich betrifft, zum Beispiel Curriculum oder Reinigung oder Anschaffung von Materialien und so, gibt es alles Arbeitskreise und die Kinder und Jugendlichen entscheiden mit. Es gibt quasi jeder von diesen Arbeitskreisen ist mit diesen Kindern besetzt und es ist auch eine kleine Schule. Also da sind vielleicht 40 Menschen insgesamt und das ist ja sowieso für punkto Dezentralisierung total gut, dass wir eigentlich die Lernorte verkleinern. Also warum müssen wir Schulen mit 200 Kindern haben und Jugendlichen und dann sind die auch noch Kleinstschulen? Das finde ich schon absurd. Das finde ich schon riesig. Ja, und was die zum Beispiel auch machen, was für mich auch zu New Work gehört, da gibt es morgens einen Friedenskreis. Also die Kinder, die am Tag davor einen Konflikt hatten, die kommen dann morgens zusammen und es wird irgendwie angehört, was passiert worden ist, es wird bezeugt. Und dann wird geschaut, braucht es noch gerade eine Wiedergutmachung oder ist es einfach gut, das mal gehört zu haben, braucht es eine Entschuldigung. Und das ist zum Beispiel auch dezentral, da muss auch nicht jedes Kind dabei sitzen. Tausende Dinge.
Ganz, ganz viele Dinge, die auch wieder diesen Fokus auch, finde ich, auf die innere Arbeit haben und das soziale Miteinander und dass das, höre ich raus, auch wirklich an erster Stelle steht und so ein bisschen über allem, bevor das andere überhaupt, was die Strukturen New Work mitbringen, bedient werden kann.
Ich würde sagen, immer Hand in Hand. Also nur die Struktur kann ermöglichen, dass wir auch diese Kultur leben. Ja, es braucht die richtigen Räume, es braucht die richtigen Zeiten, es braucht auch das Umfeld, was mitmacht, also das Dorf außenrum oder was alles noch, ne? Das kannst alles mitdenken. Und wir arbeiten zum Beispiel mit 4 Quadranten, so ganzheitlich gesehen, und sagen, es gibt einen Zirkel der Veränderung. Es muss immer jeden, es muss das Innen und das Außen muss sich wandeln und das befruchtet sich immer gegenseitig. Und wenn wir merken, wir sind in Strukturen drin und wir spüren eine Spannung, dann bedeutet das entweder, die Struktur muss sich verändern oder was im Innen muss sich verändern. Und das ist eigentlich immer eine gute Sache, weil eine Spannung ist ja immer ein Impuls zur Entwicklung.
Genau. Ja, eine Bewegung und das Agile, was da ja auch mit drin steckt. Ich frage mich, oder das war das, wo ich vorhin als Gedanke anschließen wollte. Wie gesagt, vor 6, 8 Wochen habe ich diesen Begriff eher tiefer entdeckt, vielleicht mal irgendwo gehört, aber jetzt die letzten Wochen ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und natürlich ist es dann so dieses typische Phänomen, auf einmal begegnet einem das überall, auf einmal ist das überall präsent und es passiert doch in der Richtung sehr, sehr viel. Würdet ihr sagen, ist das jetzt nur meine Bubble oder gibt es tatsächlich auch gerade einen starken Wandel in der Gesellschaft, New Work mehr zu bedienen, als es zur Geburt der 70er Jahre der Fall war? Gerne auch für die, die noch im Publikum sind, wenn ihr Lust habt, auch nach vorne zu kommen.
Magst du die Frage nochmal wiederholen?
Was hat sozusagen dazu beigetragen? Also ich bin der Meinung, dass New Work gerade sehr stark vertreten ist und mehr gewollt wird von der Gesellschaft, die wir jetzt sind. Warum? Woher kommt das auf einmal?
Dazu kann ich einen Antwortversuch wagen, glaube ich. Ich glaube, dass, also was ich vorhin gesagt hatte mit der Bedürfnispyramide, dass New Work ermöglicht, dass die Bedürfnisse der Menschen viel stärker befriedigt werden. Sie können stärker das tun, wo sie gut drin sind. Sie können stärker in Teams arbeiten, die sie sich selber ausgesucht haben. Und haben vielleicht sogar Teil an dem, was wir vorhin hatten, an dem sie arbeiten. Also kriegen davon auch einen direkten Gewinn. Und ich glaube, das ist einfach viel, viel attraktiver für viele Menschen, wenn sie es erstmal ausprobiert haben und sich aus ihrer Komfortzone herausbewegt haben dass sie da sich viel stärker abgeholt fühlen und viel stärker in Erfüllung sehen.
Das resoniert gerade recht stark bei mir, weil ich habe tatsächlich, als ich meine neue Arbeit angefangen habe, ich habe eine Stelle gesucht, kleines Kind und zum ersten Mal irgendwie in Teilzeit, und ich habe mir da vorhin nicht so richtig Gedanken drüber gemacht und wusste, aber wir hatten noch keine Kinderbetreuung, und dann hat mein Chef zu mir gesagt, du arbeitest so viel, wie du möchtest und kannst, weil der Job muss zum Leben passen. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, das stimmt, das ist so, und das ist auch das, was ich brauche, weil mein Leben sonst einfach nicht funktioniert. Und für diesen Satz war ich ihm total dankbar, und das ermöglicht einem auf einmal Freiräume und Blickwinkel und auch eine Dankbarkeit und eine Motivation für die Arbeit, die sonst vielleicht ganz anders wäre. Also von daher, das kann ich sehr gut nachempfinden.
Ich sag auch noch was dazu, und damit mache ich, glaube ich, den Platz auch mal wieder frei. Der Frederic Laloux sagt, eins von den Kriterien, was diese New Work auszeichnet, ist auch Orientierung nach Sinn. Und irgendwie in dieser Welt, ich glaube, entweder du verschließt komplett die Augen und resignierst und so, oder du sagst einfach, okay, dann möchte ich irgendwas machen, das wirklich sinnvoll ist. Und ja, ich glaube, viele sagen einfach auch irgendwie an einer gewissen Stelle, ich mache da nicht mehr mit, also sowohl bei den Arbeitsbedingungen, aber auch so, wofür gehe ich denn eigentlich arbeiten den ganzen Tag? Also was steht denn, was habe ich am Ende des Tages wirklich bewegen können? Habe ich irgendwie ganz viele Papiertiger rumgeschickt, oder was bleibt am Ende des Tages zurück? Und ich glaube, dieses Bedürfnis nach wirklich etwas beitragen, das befriedigt New Work, so wie ich es verstehe.
Danke dir.
Und das lässt sich natürlich verschieden groß skalieren. Also ob ich jetzt sage, mein Beitrag für heute ist, dass ich das Archiv komplett aufgeräumt habe, oder mein Beitrag ist, dass ich irgendwie einer Organisation dabei geholfen habe, ihre Teamstruktur zu verbessern. Das sind ja völlig verschiedene Dinge. Und das immer wieder bei der inneren Arbeit, um herauszufinden, was dich wirklich erfüllt, musst du dich viel mit dir selbst beschäftigen, mit deinen eigentlichen Interessen.
Aber ich versuche es mal nochmal spitzer zu machen, warum ich denke, gerade ist es so präsent. Ich weiß irgendwie nicht gerade woher, weil auch vor 30 Jahren wäre es auch sicherlich attraktiv gewesen, jemandem, der arbeiten geht, zu sagen, deine Bedürfnisse werden gestillt und du hast auch noch eine Arbeit, wo du sagst, oh, wie toll, dass ich die mache. Das ist meine Herzensarbeit mit Sinn. War aber anscheinend nicht der Fall, weil sonst wären wir ja heute noch viel weiter gewesen. Und ich frage mich schon, ob das etwas ist, New Work, was Luxus bedeutet. Also, dass ich das nur in gewissen Arbeitsstrukturen auch wirklich erstmal denken kann oder reflektieren kann, ob das nicht besser wäre, und auch umsetzen kann. Mario, du hast dich zu uns gesetzt. Du warst vielleicht gerade noch bei einem anderen Gedanken, wozu du was sagen wolltest, oder einem anderen Impuls.
Nein, gar nicht. Hallo. Eigentlich resoniert das, was ich hier so gehört habe von euch, ziemlich stark, schon seit Michael hier saß und von Verantwortung gesprochen hat oder darüber in die Debatte gehen wollte, wie wir wirklich Motivation schöpfen können oder intrinsisch motiviert sind. Und da fällt mir immer wieder auf, dass man natürlich als Individuum persönlich motiviert sein soll, intrinsisch erkennen soll, warum mache ich das heute hier? Und auf der nächsten Ebene in der Organisation wird diese Motivation ja über eine Relevanz eigentlich abgebildet. Also was stelle ich her, welche Leistung mache ich hier in meiner Region? Wenn man sich diese Fragen stellt, dann sind wir auch schnell an der Sache, die ich vor allen Dingen mit New Work verbinde, die eben auf dieser, will man sagen, gesellschaftlichen oder systemischen Ebene ist, so dass dann Unternehmen anfangen, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten für die Sache und eben nicht aus einem eigenen Nutzen sozusagen, weil ich erlebe es hier auch in der Diskussion und überhaupt in jeder anderen gesellschaftlichen Debatte, wenn wir über Begriffe wie New Work reden, dann tauchen da Aspekte auf wie selbstbestimmtes Urlaub nehmen oder wie viel Gehalt brauche ich, um meine Familie zu ernähren, wie viele Stunden möchte ich remote arbeiten. Aber das passiert alles auf der Seite des Individuums. Und was man da oft dabei verpasst, ist, dass mit dieser Freiheit für das Individuum, sich zu entscheiden, welches Auto man gerne hätte als Dienstwagen, immer wieder die Verantwortung auch auf der Schulter des Individuums bleibt. Und ich eigentlich viel lieber darüber diskutieren möchte, welche Verantwortung die Organisation hat, Bedingungen zur Verfügung zu stellen, damit in der Region Organisationen gut miteinander zusammenarbeiten können, über ihren Tellerrand hinweg. Und vielleicht sind wir, im besten Fall sind wir gerade in so einer Art Transition oder so, wo wir erstmal noch als Individuum begreifen, nee, also ich möchte mich nicht mehr länger ausbeuten lassen und deswegen brauchen wir jetzt New Work und das geht dann auch 30 Jahre, aber wenn das immer nur auf, eigentlich innerhalb von Scheuklappen bei einem selber bleibt, dann fehlt halt dieser gesellschaftliche Drive dahinter, der wirklich sagen kann, dass dann auf einmal mehrere Unternehmen in einer Region sich zusammenschließen und sagen, also wir brauchen uns nicht mehr als Konkurrenten ansehen. Wenn es hier die und die Anzahl an Dienstleistern im Bereich Dachdecken gibt oder so, dann sollten wir uns vielleicht entweder in eine andere Region suchen oder uns irgendwie zusammentun und so weiter und so fort. Und ja, ich denke, glaube ich, wenn man sich versucht, so in der Gesellschaft irgendwie so als Organisation zu positionieren, dass es dann den jeweiligen Mitarbeitern auch leichter fällt, zu entscheiden, wie viel Leistung kann ich hier reinstecken und dass wir nicht mehr darüber reden, so wie viel Urlaub habe ich eigentlich verdient oder wie viel Euro ist mir meine Stunde wert oder sowas. Also das sind natürlich wichtige Aspekte. Jeder muss irgendwie seine Sachen bezahlen. Aber wir werden noch ganz schön abgelenkt einfach damit mit diesen Buzzwords sozusagen und vielleicht deswegen dauert es manchmal vielleicht auch eine Dekade länger, als es müsste.
Also wir sind, wenn ich dich richtig verstehe, halt eben noch immer in dem Prozess, das überhaupt natürlich auch umzusetzen. Und das braucht zum einen diesen inneren Wandel vom Einzelnen, als aber auch den Wunsch, den du vorhin formuliert hast, von den Organisationen auch eben diese Strukturen zu geben, damit man New Work da auch mit einfließen lassen kann und diesen Wandel mit vorantreibt.
Exakt, also das, was auf der Ebene des Einzelnen passiert, dass man sich eben nicht nur alleine anguckt, was möchte ich, sondern auch, okay, wie kann ich in meinem Team arbeiten, ist eigentlich eine Blaupause für das, was Organisationen ja machen müssen. Im Prinzip, okay, wir wollen das und das abbilden, aber macht jetzt die 18. Milliarde Euro Umsatz im Jahr noch das Kraut fett oder worum geht es uns hier eigentlich wirklich? Und ich glaube vielleicht, dass es im Verhältnis zu den 70er Jahren, wo das vielleicht wissenschaftlich aufgepoppt ist oder so, hat sich ja unsere Welt logischerweise radikalisiert. Wir sind einfach immer ein Stück näher an den großen Bang gekommen und so. Und wir erleben einfach immer deutlicher, dass wir mit unseren bisherigen Schritten noch nicht das geschafft haben, was wir eigentlich wollten, nämlich irgendwie eine zuversichtliche Perspektive schaffen für Natur und Umwelt oder für ein gesellschaftliches Miteinander. Die ganzen Aspekte, die sind zwar bedacht und diskutiert worden, aber eigentlich hat sich unsere Welt immer weiter radikalisiert. Deswegen ist Veränderung unbedingt nötig. So.
Die radikale Frage, die man stellen könnte, ist, schaffen wir die Transition, bevor es zu spät ist? Ne?
Die Antwort kann ich heute hier nicht geben.
Nee, natürlich, das
die können wir auch nicht geben.
Die kann man nicht geben.
Aber wir können natürlich weiter darüber sprechen, was vielleicht auch so ein Ist-Stand ist oder was auch Perspektiven sind, die wir uns wünschen oder die vielleicht auch schon gemeinsam mit angestoßen werden. Also ich glaube, hier im Raum sind schon so viele Dinge auch aufgepoppt, die genau diesen Wunsch bedienen oder die auch, glaube ich, schon diesen inneren Wandel auch bedienen, zu sagen, ich kann auf dieser Ebene von New Work arbeiten oder ich möchte das oder ich sehe, dass ich gewisse Bedürfnisse habe und ich möchte auch, dass mein Arbeitsumfeld das mit bedient und trägt und mich nicht ausbeutet.
Und sozusagen, also dieser Ist-Stand, ich kann noch mal was von mir teilen, dass sozusagen ich das bei meiner Arbeit erlebe, wir leben dieses New Work, also ich habe irgendwie flache Hierarchien, ich habe totale Freiheiten, ich sehe Sinn in meiner Arbeit und arbeite gleichzeitig in einem Logistikunternehmen, wo es Mitarbeiter gibt auf einem Lager, die in einem 24-Stunden-Schichtsystem arbeiten, die einfach eine krasse Maloche-Arbeit in dem Sinne machen, wo ich manchmal denke, okay, da liegen Welten dazwischen. Es ist extrem privilegiert, dass ich so arbeiten darf, wie ich arbeite. Und wie können wir, also ich frage mich immer, okay, wie kann es sein, diese Gleichzeitigkeit und diese Spannung irgendwie auszuhalten und irgendwie von dem einen in das andere was überschwappen zu lassen und wie kann da auch was entstehen? Und dass wir dazu vielleicht nochmal in den Dialog gehen. Was ist euer Ist-Zustand?
Hast du Lust, dass wir das wieder in dem Think-Pair-Share-Verfahren machen oder dass wir uns das Dragon-Dreaming, was ich von Olli kennengelernt habe, zunutze machen.
Lass uns das Dragon Dreaming machen, das kenne ich nämlich auch noch nicht.
Okay. Es ist alles ein bisschen ein Experiment und wir versuchen das einfach mit euch und laden euch ein kleines Dragon Dreaming anzugehen, ein Mini-Dragon Dreaming sozusagen, was so funktioniert, dass ihr darüber träumen dürft, wie dein perfekter Arbeitsalltag aussieht. Und dazu würde einfach das, was euch einfällt, könnt ihr laut reinrufen. Also wenn ihr sagt, es ist sowas Bestimmtes, was euch wichtig ist, damit der Arbeitsalltag sich gut anfühlt, was braucht es dazu, das einfach mit in die Runde zu geben. Ich starte mit dem guten Kaffee ab morgen.
Ein Check-in am Morgen mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
Viel Vertrauen, nicht so viel Kontrolle.
Ich würde super gerne von dem Wort Arbeitsalltag wegkommen. Also ich finde, da wird der Alltag noch viel zu sehr von Arbeit bestimmt. Ich hätte gerne einfach Tage und wenn ich in der Lage bin, wo ich kreativen Drive habe, Input habe und sage, jetzt kann ich mich hinsetzen, also so arbeite ich auch am liebsten, dann mache ich einen Arbeitstag draus. Und wenn ich das nicht abrufen kann, dann mache ich alles andere.
In die Richtung habe ich auch gedacht, so Flexibilität. Dass ich mir aussuchen kann, wann ich arbeite und von wo aus ich arbeite. Und aber da braucht es auch einen Rahmen, also dass ich zum Beispiel eine klare Verantwortlichkeit habe, eine klare Ansprechperson oder auch eine klare Deadline zum Beispiel. Aber dann die Autonomie und Flexibilität, das selbst organisieren zu können, wie ich dann ans Ziel komme.
Ich hätte gerne Highlights in meiner Arbeit. Ich hätte gerne tatsächlich auch manchmal eine Pause-Taste, um die festhalten zu können, und zwar auch nicht alleine, sondern tatsächlich mit denjenigen, die diese Highlights geschaffen haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was typisch Deutsches ist, dass wir das manchmal gerne überrollen und dann vergessen, aha, da ist jetzt irgendwas abgeschlossen und das hat nicht einer erreicht, das hat ein ganzes Team erreicht und es müsste jetzt eigentlich mal gewertschätzt werden. Und dann zieht man sich einfach mal für eine Stunde irgendwie zurück und lässt das sacken, macht vielleicht ein Ritual draus. Und ich finde, das passiert immer zu wenig.
Die Möglichkeit, Fehler zu machen und zu scheitern und dass es nicht schlimm ist.
Ich hätte meine Arbeit gerne von meiner Lohnarbeit entkoppelt. Also ich merke, dass ich immer noch, auch wenn ich meine Arbeit gerne mache als Schulsozialpädagoge, und zum ersten Mal auch richtig merke, ich habe Lust, jetzt nach den Ferien wieder in die Schule zu gehen, kommt trotzdem so, wann kann ich endlich 40 Stunden arbeiten, damit ich doch noch ein bisschen mehr Gehalt rausbekomme. Und das ist irgendwie ein weirder Gedanke, warum muss ich das mitdenken? Ja.
Ich finde auch Rituale und feste Zeiten, wo ich mit dem Team sein kann und richtig in Beziehung gehen kann und dann wieder Autonomie, also dieses Bindungs- und Autonomie befriedigt zu haben.
Ich würde es mit Räumen so ein bisschen betiteln. Also Räume für Reflexion, für Austausch mit den KollegInnen, mit anderen Leuten, die im ähnlichen Umfeld arbeiten. Ich meine, klar, wenn man selbstständig ist, genau, aber einen Raum, um innen zu halten. Physisch als auch psychisch sozusagen.
Ehrliches, klares Feedback. So. Also so eine Vertrauensbasis, dass man sowohl zusammen feiert, was geil ist, und genauso die Scheiße da sein darf.
Netzwerk.
Verschiedene Unternehmen, Einzelpersonen, die miteinander kooperieren und alle Informationen und Güter sind frei im Fluss, ohne dass da ein Deckel drauf gemacht wird.
Ein gutes Netzwerk.
Vielen Dank für die verschiedenen Einblicke und für, ja, also ich finde es total schön, wie das auch irgendwie aufgeht, dass wir hier den Raum mit öffnen und ihr auch Lust habt, das zu füllen und das so mit bedient, was vielleicht das Wort performativ auch ausmacht. Finde ich gerade sehr spannend, mit euch zu entdecken. Es war jetzt ab und zu schon auch die Rede davon, was sind so Sachen, die Chancen sind, was sind aber vielleicht auch Risiken da dran. Einiges davon ist eben auch schon aufgekommen. Es muss auch die innere Haltung da sein. Es braucht eine innere Arbeit. Es reicht nicht nur, wenn man die Strukturen oben aufsetzt oder überstülpt. Jetzt haben wir ganz aktuell in der Debatte häufig sowas wie, was machen wir in Deutschland mit dem Fachkräftemangel? Ganz trockenes Thema. Führen wir die 42-Stunden-Woche ein? Dann gibt es aber andere Länder, die dazu durchaus andere gute Methoden gefunden haben, das anders zu lösen. Und ich sehe Simeon schon so, der gerade schon den ersten Gedanken dazu hat, weil andere Länder ist und auch hier wieder andere Beispiele. Und ich habe das Gefühl, wir, und damit meine ich auch wir hier in Deutschland, tun uns häufig schwer, auch woanders hinzugucken und uns auch wirklich andere Beispiele zu nehmen und daran zu lernen und zu wachsen. Und seien es irgendwie die Nachbarländer. Du hattest gerade direkt irgendwie einen Impuls oder Gedanken, oder habe ich dich falsch erwischt?
Der ging nicht in die Nachbarländer, aber du hast ihn richtig interpretiert. Der ging in die Gewohnheiten nochmal, vielleicht der ArbeitnehmerInnen, aber auch der ArbeitgeberInnen. Wobei ja nie so ganz klar, wer eigentlich ist wer die Arbeit gibt und wer die Arbeit nimmt, aber egal. Die 40-Stunden-Woche ist ja keine 40-Stunden-Woche, weil man arbeitet da nicht 40 Stunden, sondern man arbeitet da vielleicht 30 Stunden, wenn man mal ehrlich ist. Und wenn man, ja, man nimmt sich diese Pausen, die man braucht, oder man macht sie halt heimlich oder wie auch immer, ja. Und es ist auch mehrfach erwiesen, dass man also nicht sinnvoll, so wie das manchmal in Betrieben strukturiert ist, irgendwie 4,5 Stunden arbeitet, dann macht man eine halbe Stunde Pause, dann macht man nochmal 3,5 Stunden. Das funktioniert so nicht ganz. So lernt man nicht gut, wo man wieder beim Thema Schule wären, also Thema New Learning, das gehört ja zu New Work für mich dazu. Wir lernen ja in der Schule so zu arbeiten, wie wir später im Betrieb arbeiten sollen. Und das ist ja nicht unabsichtlich so. Aber die Frage ging zur Arbeitszeit. Und das ist halt auch wieder dieses Ding, dieses Selbstbewusstsein, das lernst du halt nicht in der Schulform, wie wir es heute haben, zu sagen, ich kann aber nicht 40 Stunden arbeiten, weil es eh nicht produktiv ist, sondern wenn wir sagen, wir machen eine 30-Stunden-Woche draus, beim selben Gehalt, dann bin ich viel, viel produktiver und fühle mich aber unglaublich frei, weil ich plötzlich Zeit habe für meine Kids und plötzlich Zeit habe, mit meinem Bruder Fußball zu spielen oder was es auch immer sei.
Ich erinnere mich, es gab, also ich gehörte zu den Fellows, die irgendwann gemerkt haben, oh, man kann ja auch 4 Tage in der Schule sein und den einen Tag wirklich konzentriert nutzen, um all das, hier geht gerade das Gelächter los, ich bin nicht die Einzige, um all das, was vielleicht sonst an guter Organisation untergehen würde in der Schule, auf einen Tag zu konzentrieren und sozusagen da wirklich zu gucken, was gibt es vielleicht auch für außerunterrichtliche Akteure, die ich organisieren muss oder möchte, um sie in die Schule mit einzubetten, um vielleicht auch eine gute Netzwerkarbeit nach außen zu machen, was in der Schule ja häufig fehlt, dass es wirklich einen guten Anknüpfungspunkt auch nach außen gibt. Und das war tatsächlich nicht so unbedingt gewünscht, dass das passiert. Denn wir waren, glaube ich, der letzte Jahrgang, der das irgendwie noch durchsetzen durfte. Und dann wurde das auch relativ schnell gekippt. Ich weiß gerade nicht, was die aktuelle Situation ist. Ich habe für mich aber gemerkt, dass das eigentlich ein wunderbarer Einstieg ist, zu sagen, ich konnte so, also einmal für mich psychisch besser mit der Schule umgehen und auch wirklich den schwierigen Situationen, die man dort vielleicht auch vorfindet und auch dem Druck, dem man täglich ausgesetzt ist, und hatte dann diesen einen Tag in der Woche, wo ich mich nochmal sortieren konnte. Für mich, für die Arbeit an der Schule und alles, was auch außerhalb passiert. Und deswegen auch mal in die Runde gefragt, für die, die vielleicht jetzt einen Impuls verspüren, auch nach vorne zu kommen, ist dieses Prinzip von ich weiß gar nicht richtig, wie man es nennt, aber einer flexiblen Arbeitszeit, die durchaus auch eine 4-Tages-Woche sein kann, ist das etwas, was ihr als hilfreich empfindet? Ist das etwas, was ihr selber vielleicht schon auch für euch umsetzen könnt? Oder seht ihr da vielleicht auch Risiken drin, weil da bestimmte Dinge verloren gehen oder dass das eben doch zu sehr abprallt an den harten Strukturen, die wir haben, an den verhärteten oder veralteten Strukturen. 5 Tage die Woche, 40 Stunden und mehr bitte.
Diana, schön, dass du zu uns kommst.
Aber flexible Arbeitszeit, das war jetzt ein Stichpunkt oder Stichwort, das ist mir hängen geblieben. Und ich sehe da Chancen und Risiken. Also ich arbeite wahnsinnig gern flexibel, weil ich, gerade wenn es kreativ sein muss, muss das irgendwie aus einem Moment rauskommen, der vielleicht auch mal 22 Uhr abends ist. Und da kommt mir manchmal die flexible Arbeitszeit sehr entgegen. Gibt aber auch Momente, wo ich merke, da komme ich selber mit der flexiblen Arbeitszeit nicht gut klar, weil dann sitze ich irgendwie schon die 10. Stunde vom Rechner und eigentlich wäre es jetzt Zeit, spätestens mal auszumachen. Aber irgendwas will ich noch machen und dann, ne, sitzt man eben doch noch eine Stunde dran. Und ich merke das auch bei Kollegen. Also ich muss ein Team leiten oder darf ein Team leiten. Positiv, ne? Positiv. Und auch da merke ich, so schön das ist mit der Verantwortungsübernahme jedes Einzelnen, das bedeutet eben auch, ich muss mich darauf verlassen, dass er diese Verantwortung dann auch wirklich wahrnimmt. Und da sind wir dann beim Thema Kontrolle. Ich kann entweder sagen, okay, weißt du, du hast die Verantwortung. Ich sehe zwar, du hast hier irgendwie 12 Stunden und das mehrere Tage hintereinander gearbeitet, aber weißt du, das ist deine Verantwortung. So, könnte ich machen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen auch die Gefahr bei New Work, dass das in Strukturen, wo das nicht richtig sozusagen im Mindset angekommen ist, was das eigentlich heißt, dass man sich dann manchmal so ein bisschen einfach machen kann und sagen kann, ey, ist ja wunderbar, da muss jetzt jeder Verantwortung übernehmen und zwar für sich selber und für bestimmte Bereiche, dann sind wir da raus. Und das ist, glaube ich, was, wo ich sage, das sollte vielleicht nicht passieren, wie wir da irgendwie einen guten Weg finden, um das zu administrieren, dass es nicht so endet, dass man dann sagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich und wenn du überarbeitet bist, ja, sorry, ja, wir haben das Zeitkonto extra abgeschafft wegen sowas. Da habe ich keine gute Lösung für.
Das heißt, es bräuchte da irgendeine Form von Mechanismen, die auch relativ partizipativ oder demokratisch sind, die aber trotzdem ermöglichen, ja, was ist das? Also zu gucken, arbeitest du so viel wie ich? Oder müssen wir jetzt aufpassen, dass du dich nicht überarbeitest? Oder also was sind das genau für Mechanismen, die es bräuchte, dass das funktioniert? Oder ist der erste Weg erstmal Vertrauen und eine gute Arbeitsbeziehung aufbauen?
Vielleicht ist es manchmal auch eine gute Beziehung zu sich selbst, wenn man irgendwie merkt, ne, eigentlich, es ist nicht gesund, jetzt hier irgendwie noch eine Stunde dran zu hängen, wenn ich merke, ich sollte es eigentlich nicht tun. Das ist aber was man tatsächlich auch mit sich selber ausmachen muss und wenn man es nicht von alleine kann, und ich glaube, man kann das nicht voraussetzen, dass das jeder von alleine kann, dann muss es angeleitet werden. Und dafür brauchen wir dann, glaube ich, doch schon wieder auch Strukturen, die dabei helfen, sowas rauszufinden. Weil sonst funktioniert das mit der Selbstverwaltung, Selbstverantwortung nicht.
Das sagt man ja auch im New Work, das ist eigentlich dieses Work-Life-Blending. Also es geht gar nicht mehr darum, um Work-Life-Balance, sondern dass sozusagen die Herausforderung ist, dass vieles so verschwimmt und die Arbeit jederzeit machbar, jederzeit greifbar, jederzeit präsent, dass es einfach eine extreme Herausforderung ist. Aber wie machst du es mit deinem Team, wenn du das siehst?
Also zum einen versuche ich mich erstmal an der eigenen Nase zu packen. Das sind so Standardsachen. Ich bin nicht zu 100% zufrieden mit mir selber, was das anbelangt. Ich habe aber durch Teach First, ich hatte Maite als Trainerin und die hatte mir einen Spruch mitgegeben, egal was passiert, ob jetzt in deinem Einsatz oder an der Schule oder sonst irgendwas, der Mensch geht immer vor. So, also auch wenn jetzt hier irgendwie ein ganz wichtiger Termin ist, wenn da aber irgendwas dazwischen kommt, was einfach nicht in deiner Hand liegt, wo du weißt, da ist irgendwas, was jetzt noch dringender erledigt werden muss und das hat jetzt ausnahmsweise mit diesem Einsatz nichts zu tun und auch mit der Schule nichts zu tun, dann geht der Mensch vor. Und das habe ich jetzt auch mit meinem Team so gemacht. Wir sind durch Corona auch, ne, da ist immer wieder ein Ausfall gewesen, gab es immer wieder Leute, die dann gesagt haben, naja, ich bin jetzt so lange in Quarantäne, aber eigentlich fühle ich mich trotzdem okay. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment mal, der Mensch geht vor. Wenn du jetzt in Quarantäne bist, wenn du krank bist, dann bleibst du jetzt zu Hause und auch der Rechner bleibt aus. So. Und das muss ich dann auch selber machen. Wenn ich das selber nicht mache, dann kommt das auch nicht an. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen sich so selber bewusst werden. Ich kann Handlungsweisen, die ich selber nicht richtig mache oder die ich selber nicht verinnerlicht habe, die kann ich dann auch nicht von anderen erwarten. Auch das gehört dann irgendwie dazu, das sich einzugestehen und das zu verbessern, zu ändern.
Danke. Zwei Sachen fallen mir gerade ein zu dem, was du sagst. Und zwar das erste ist, du hast ja auch gerade von deiner Führungsrolle gesprochen. Und dem Vorbild, das da drin steckt. Und ich glaube, als KulturwandlerIn, und das ist man, wenn man anfängt, New Work zu machen, dann ist es total wichtig, was man vorlebt. Und ich glaube, diejenigen, die eben in den Führungsrollen sind, sind auch die Pionierinnen, die eben vorangehen mit einer neuen Art zu arbeiten oder auch eine neuen Art Grenzen zu setzen und zu sagen, du, es ist jetzt 18 Uhr und ich hatte gesagt, bis dahin arbeite ich und dann mache ich jetzt auch nichts mehr. Also dann wirklich auch als Führungskraft zu sagen, nö, ich habe jetzt auch Feierabend. Und das, glaube ich, wirkt total. Das ist irgendwie wichtig. Und das Zweite ist, dass dieses, du hast es ja angebracht mit Selbstverantwortung, aber gleichzeitig auch die Gemeinschaft als Fürsorgegemeinschaft. Und ich kenne es auf meiner Arbeit so, wir sind alle ausgebildete Coaches und auch für emotionale Prozesse. Deswegen gibt es bei uns eine ganz starke Fürsorgestruktur oder ein gegenseitiges Caring. Also schon auch, wenn wir miteinander einchecken, dann kriegen wir einander auch schon auf einer ziemlich tiefen Ebene mit. Und sagen dann auch manchmal, braucht es gerade noch was für dich und dann entwickelt sich vielleicht auch noch was Längeres daraus. Und ich weiß, da sind wir natürlich irgendwie in einer besonderen Position, weil nicht jeder auch diese Kapazität hat oder die Kompetenz. Aber ich glaube, es ist ein spannender Balanceakt zwischen Selbstverantwortung und auch zu sagen, das gehört für mich zu New Work dazu, wenn ich etwas brauche, dann frage ich danach. Und auf der anderen Seite, manchmal merken Menschen auch nichts und man kann dann auch mal nachfragen. Also das nicht zu tun, wäre halt auch wieder so eine falsch verstandene Individualisierung.
Ich finde, da steckt auch so ein ganz wichtiger Kommunikationskanal drin. Also wirklich auch zu kommunizieren, was kann ich oder was möchte ich oder was brauche ich. Ich erinnere mich auch, im Fellow-Einsatz hat mein Prom damals, der hat ganz klar kommuniziert, von wann bis wann er mit welchen Dingen erreichbar ist und was für ihn besser funktioniert per Mail, wann man ihn gut telefonisch zu was erreichen kann und wann man durchaus auch eine Nachricht, also eine Kurznachricht oder so schreiben kann. Und das habe ich mir total mitgenommen, weil ich das sehr clever fand, auch raus zu kommunizieren, was mir gut tut, von wann bis wann ich für was erreichbar bin und was sozusagen dann auch, wo ich dann auch weiß, ich habe kommuniziert, ich bin bis 18 Uhr erreichbar und wenn dann um 18.02 Uhr noch eine Mail reinkommt oder jemand versucht, mich anzurufen, dann hat das auch noch Zeit bis morgen. Also sich da auch wirklich dann selber diese, ich nenne es jetzt mal Regeln, aufzuschreiben und zu kommunizieren und dann auch danach zu handeln. Das fällt mir dann auf jeden Fall leichter, wenn ich weiß, die andere Seite weiß Bescheid. Thorsten, hallo.
Hallo. Mir geht die ganze Zeit noch etwas durch den Kopf, worauf ich auch noch keine Antwort habe. Aber für alle, die zuhören, wollte ich zumindest die Fragen in den Raum stellen. Da wir in einer Schule sind, fände ich es nochmal interessant, die New Work auf Leute zu übersetzen, die hier morgens zwischen 5 und 6 oder abends zwischen 6 und 8 sauber machen oder auf Leute, die so ein paar Kilometer nördlich von hier in irgendeinem Amazon-Lager Sachen durch die Gegend tragen oder Schweinehälften halbieren. Nee, Vierteln dann, weil es sind ja schon Hälften. Also die Frage mitzunehmen, welche Diskussion für welche Zielgruppen wir hier gerade führen, auch im Hinblick auf unsere Schülerinnen und Schüler, die ja manchmal auch in Berufe starten, die nicht ganz so privilegiert sind wie viele von denen, die jetzt hier genannt wurden, in irgendeiner Großküche darüber zu diskutieren, was mir gerade gut tut oder nicht. Ist eine andere Sache als in einer agilen Agentur. Und ich glaube, manches davon funktioniert auch in diesen Welten, die jetzt kein Thema waren, aber vieles auch nicht. Und so ein Punkt, der vielleicht auch ein Teil der Antwort ist, ist halt letztlich, um mal so ein bisschen als der böse Kapitalist aufzutreten, es hat vielleicht auch was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Wir leben halt heute in einer Welt, wo geistige Arbeit unheimlich nachgefragt ist und die Gruppe der gut Ausgebildeten immer noch zu klein und deswegen wir uns alle diesen tollen Luxus herausnehmen können, um unsere Arbeitsbedingungen zu verhandeln und dabei auch ganz gut dazustehen. Und dann gibt es Berufe, da ist der Markt derer, die es machen würden, riesig und die Löhne sind gering und die Verhandlungsspielräume geringer.
Also New Work vielleicht nur eine vergängliche Phase und Luxus und nicht auf alle übertragbar.
Genau, und wenn wir es erhalten wollen, wenn wir es denn gut finden, dann ist es sicherlich wert, darum zu kämpfen. Und das, alles, was jetzt genannt wurde, zeigt ja auch viele Vorteile auf. Aber ich würde es nicht so darstellen, als sei es, weil es eine tolle Idee war, hat es sich durchgesetzt. Sondern die ökonomische Situation gibt es jetzt gerade her und es kann sich auch wieder drehen. Insofern muss man da, glaube ich, dranbleiben.
Susanne, du bist direkt aufgestanden und hast dich zu uns bewegt.
Genau. bei dem Stichwort Reinigungskraft. Also ich fände es auch schön, das nochmal ein bisschen zu diskutieren, was du ja vorhin auch schon versucht hast, den Bogen zu schlagen zu den LagerarbeiterInnen. Und ich denke auch, dass es gerade so ein großes Thema ist, weil es eben Mangel an Arbeitskräften gibt und dass man viel, also ganz anders auftreten kann und verhandeln und Bedingungen stellen, die Generationen vorher überhaupt nicht stellen konnten, weil dann hätten sie gesagt, ja, können sie nehmen wir nächsten oder so. Ich glaube aber auch, dass diese Kluft zwischen so geistigen Berufen, wo die Nachfrage jetzt so groß ist, und Leuten, die in der Pflege arbeiten, also gar nicht so groß ist, weil überall ist Mangel. Und ich denke aber auch, dass wir solidarisch sein müssen und diese Kämpfe irgendwie mit für die mitführen müssen. Und ich habe letztens Folge bei Insta, Margarete Stokowski, und die pitcht immer oder also stellt ganz oft so ein Unternehmen von ihrer Freundin vor, bestimmt haben einige davon schon mal gehört, und weil in meinem Schuleinsatz war auch so ein prägendes Erlebnis, dass die Reinigungskräfte, die ich kennenlernen durfte, weil ich oft lange in der Schule war und dann aber festgestellt habe, dass ganz viele LehrerInnen und auch die Schulleitung, die gar nie persönlich kannten. Also die wussten weder, also die wussten einfach nicht, die kommen früh in die saubere Schule und niemand wusste, wer zu welchen Bedingungen das eigentlich macht. Und das war dann so, das war ein tschechisches Ehepaar, die jeden Abend von Tschechien sehr weit zu dieser Schule gekommen sind, um stundenlang zu zweit diese riesige Schule zu putzen. Und die bei einem Subunternehmen angestellt waren und die ständig um ihren Nachtzuschlag kämpfen mussten, der den ab 22 Uhr zugestanden hätte und den sie eigentlich fast nie bekommen haben. Und natürlich haben die auch keinen Rechtsstreit geführt oder haben halt einfach gar keine Lobby. Und genau, das jetzt so am Rande. Und ich habe eben von dieser, über Margarete Stokowski, über ihren Insta-Channel erfahren, dass eine Bekannte oder eine Freundin von ihr hat so ein Reinigungsunternehmen gegründet und zu fairen Bedingungen. Und das finde ich eben cool. Ich kann jetzt nicht alles im Detail wiedergeben, aber es ist wohl so, dass die Leute alle nur für 30 Stunden angestellt werden, weil das eben oft auch Leute sind, die irgendwie Migrationsgeschichte haben und so, und die wollen, dass sie genügend Zeit haben, um zum Beispiel noch einen Sprachkurs zu machen und für andere Sachen, um hier anzukommen, was wichtig ist. Die werden aber so gut bezahlt, dass sie von diesen 30 Stunden ihr Leben bestreiten können. Die Reinigungsmittel sind biologisch, die werden selber in der Firma angemischt, sodass quasi auch so gesundheitliche Schäden, die ja oft in solchen prekären Berufen einhergehen, minimiert werden. Und die Nachfrage, natürlich ist der Stundensatz höher und das ist dann teurer, aber angeblich ist die Nachfrage groß und selbst die haben jetzt Probleme, obwohl die so gute Arbeitsbedingungen haben, genügend Leute zu finden, also quasi Personal, die auch zu diesen guten Bedingungen sauber macht. Und das freut mich total und ich finde, sowas sollte viel mehr sollte es viel mehr geben. Und ich denke aber, dass also wir, ich weiß jetzt nicht wir, aber quasi Leute, für die mitkämpfen müssen, dass sie das vielleicht nicht alle selber schaffen oder dass man die so sensibilisieren muss, ermutigen, empowern. Also dass wir diese Kämpfe für so New Work und für alle kämpfen müssen oder für eine größere Schicht oder so. Also genau, für die Gesellschaft und nicht nur für uns, wer auch immer jetzt uns ist.
Aber das passt ganz gut. Ich hatte neulich eine Podcastaufnahme mit Toni Kronke aus dem 2009er Jahrgang, der gesagt hat, das Schöne ist, wenn man Fellow war und dann Alumni, man ist immer auch dann Lobbyistin für eine Gruppe von Menschen, die keine Lobby haben. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Gedanke, der mir dazu gerade einfällt, was du sagst, dass wir da alle auch irgendwie Einfluss nehmen können.
Und dass es sich gleichzeitig übertragen lässt auf andere Berufsgruppen, die Thorsten gerade auch genannt hat, darüber auch nachzudenken. Und dass es aber trotzdem jemanden braucht, der eben schon einen Schritt weiter ist und eben eine Lobby hat, um das zu bedienen.
Oder der eben gute Bedingungen auch schafft.
Ja.
Freiwillig vielleicht. Also die Frau, die das Unternehmen gegründet hat, hat es ja für sich entschieden, dass sie das möchte, dass die Leute bessere Bedingungen haben und hat dann einfach ein Unternehmen entwickelt, wie sie sich das vorstellt. Ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, aber folgt Margarete. Dann taucht sie auf.
Danke.
Und wir haben wieder einen Neuzuwachs auch in der Runde gekriegt.
Thorsten, ich finde deinen Punkt sehr wichtig, fand das auch gut, dass du es ansprichst. Ich würde dir nur an einer Stelle widersprechen wollen. Ich glaube, dass der zukünftige, also ich sage bewusst, ich glaube, dass der zukünftige Bedarf an geistiger Arbeit auch sinken wird. Also und dass wir es nicht unterschätzen sollten, dass das auch voll unsere Blase trifft. Also gerade die Akademikerin-Blase, es gibt ganz viele Bullshit-Jobs und das ist jetzt nicht von mir, um euren Beruf zu degradieren, sondern so ein Terminus von David Graeber, der mal gesagt hat, das sind eigentlich Jobs, die haben wir künstlich erschaffen und alles aufgeblasen und die können wir eigentlich jederzeit ersetzen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass das bald Maschinen machen in verschiedener Form, Algorithmen. Und ich glaube, deshalb ist es noch wichtiger, dass wir uns auch diese Frage stellen, also genau wie du darauf zu gucken, ne, in den anderen Branchen, aber uns auch für den Gedanken erwärmen, dass wir in unserer Biografie vielleicht auch nochmal komplett umsetteln müssen und vielleicht auch in solchen Bereichen, ich will das jetzt nicht als Schreckensgespenst aufziehen, aber in solchen Bereichen arbeiten müssen. Und dann ist es umso wichtiger, dort zu schauen, wie praktikabel sind jetzt so, sage ich mal, Wunsch- und Fantasieprodukte aus unserer Bubble in so einem Bereich. Also dafür, das wollte ich einfach so mitgeben, also dass wir das nicht unterschätzen. Und ja.
Wachsam bleiben und trotzdem aber dieses Gut, was dabei auch gerade geschaffen wird, mitnehmen und weiter transportieren, weil es ja total geil ist. Also es ist ja total schön, dass diese Wandlung jetzt gerade auch so stark ist oder in bestimmten Kreisen so stark ist und das dann zu implementierenden Bereiche, wo es noch nicht so groß ist oder bisher noch nicht entdeckt wurde, ist ja ein totaler Schatz, den man da bergen kann. Hast du das Gefühl, das wäre jetzt auch so ein guter Punkt, um langsam zum Ende einzuläuten?
Ich denke schon. Wir haben, glaube ich, ganz schön viel gut lange gesprochen zu diesem Thema. Ja.
Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, euch als die Expertinnen hier vorne zu haben, um mit euch darüber zu sprechen und Neues zu erfahren und zu lernen. Und bin gespannt, wie der heutige Abend noch verläuft, wo bestimmt einige Themen davon auch mitgenommen werden, vielleicht noch weiter diskutiert werden. Und würde, glaube ich, einfach damit rausgehen, euch zu fragen. Ich finde das so schön. Mal gucken, mit welchem Gefühl ihr heute rausgeht, was ihr mitnehmt und das auch gerne wieder in dem Popcorn-Verfahren reinzurufen. Ich gehe bereichert raus.
Wach und verbunden. Mhm. Aufgewühlt. Bei dem Thema geht es ganz sehr um Menschlichkeit. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht auch, wenn alles digitaler wird oder ja, wenn alles optimiert werden soll, eigentlich geht es um Menschlichkeit.
Freudvoll und dankbar für Menschen, die Bock haben, das zu verändern.
Sorgenvoll, weil ich so viele Stellen sehe, an denen es noch nicht klappt.
Verantwortungsbewusster auch, weil ich denke, mir ist noch mal mehr klar geworden, was für ein großes Privileg das ist, dass ich zum Beispiel auch als Akademikerin eben diese New Work-Prinzipien auch leben kann, dass ich Zugang habe zu einer solchen Arbeitsstelle und dass aber mit diesem Privileg auch einhergeht, dass ich Verantwortung übernehme, um auch, ja, wie Susi, du das so schön gesagt hast, auch die Kämpfe mitzukämpfen eben für die, die den Zugang nicht haben zu eben ja, der Situation, dass sie gehört werden mit ihren Bedürfnissen, die sie auch auf dem, also in einem bestimmten Job haben.
Ja, ich bin auch ein bisschen nachdenklich und gleichzeitig sehr dankbar für diese Runde mit euch.
Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank an euch. Vielen Dank, Henrike, für das Experiment und vielen Dank, dass ihr darauf eingegangen seid. Man findet den Podcast auf jeder Podcast-App nach der großen Pause oder unter
www.wordpress.nachdergroßenpause.com. Und ich würde ganz gerne noch eine Sache zu diesem Podcast sagen, weil ursprünglich war mal die Idee, dass unterschiedliche Menschen diesen Podcast hosten und mit Menschen sprechen. Das hat so in der Praxis nicht funktioniert, aber ich würde gerne diese Zeit nutzen, euch nochmal einzuladen. Wenn ihr sagt, ihr habt Lust, mal einen Podcast nach der großen Pause zu hosten, dann sprecht mich an. Ich erkläre euch kurz, wie ich aufnehme, gebe euch und schicke euch mein Mikro zu und unterstütze euch da gerne technisch, inhaltlich, weil ich es auch schön finde, wenn das ein Format ist, was von allen für alle ist und möchte das gerne öffnen und teilen. Und ich freue mich auch immer total, wenn mir jemand schreibt, Henrike, sprich doch mal mit dieser oder jener Person, weil das bereichert mich unwahrscheinlich und die Community sowieso, glaube ich. Und das möchte ich euch nochmal mit auf den Weg geben zu diesem Podcast. Und auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Susanne, die so wunderbar das hier vorbereitet hat und moderiert hat.
Dankeschön.
Applaus.